Ich lese uns zunächst den Predigttext, wer mitlesen möchte, im ersten Petrusbrief. Im vierten Kapitel findet ihr den Predigttext. Ich lese im vierten Kapitel die Verse 7 bis 11. Dort steht: Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe. Denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren, und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Herr segne an uns sein Wort. Liebe Gemeinde, es war einmal vor 9 Jahren, im Jahr 1999, am Ende dieses Jahres, geisterte eine Angst durch die Medien. Und besonders Netzwerkadministratoren hatten Angst vor dem Jahr 2000-Problem. Man befürchtete, dass durch die Datumsumstellung, dadurch, dass plötzlich eine 2 am Anfang des Jahres stand, ganze Computersysteme und damit möglicherweise ganze Firmennetzwerke und Infrastrukturen ganzer Städte zusammenbrechen würden. Und manche beschworen gleich den Weltuntergang herbei. Und ich weiß noch genau, wir saßen damals am Silvesterabend mit Freunden zusammen und hörten auf den Countdown. Das sind die letzten Sekunden eines Jahres, die vom Radioansager heruntergezählt werden. Und als dann das neue Jahr anbrach, begrüßte der Moderator überschwänglich das Jahr 2000. Und es dauerte nur wenige Sekunden, dann wurde er plötzlich still, um nach einer kurzen Unterbrechung zu sagen: Wir haben das Jahr 2000 und die Welt ist nicht untergegangen. Ja, die Erde drehte sich weiter und wir hatten bis auf einen Marderbiss an unserem Auto in jener Nacht auch keine bleibenden Schäden vom Jahrtausendwechsel. Das Ende der Welt ist nahe herbeigekommen. Mit diesen Worten beginnt unser Bibeltext. Die Jahrtausendwende liegt schon ein paar Jahre zurück, aber ich habe den Eindruck, dass diese Schlagzeile auch in unsere Tage in die Presse sehr gut passen würde. Zu viele negative Schlagzeilen, wir haben es gerade gehört, bewegen uns. Da wird zum Beispiel im kommenden Herbst eine technische Meisterleistung in Betrieb genommen, ein Teilchenbeschleuniger in der Schweiz. Das ist eigentlich eine Revolution in der Wissenschaft. Aber es gibt Kritiker, die meinen, dass dieser Teilchenbeschleuniger ein schwarzes Loch erzeugen könnte, der letzten Endes die Erde verschlucken würde. Also wieder ein Weltuntergangsszenario, nicht ganz so spektakulär, aber es bewegt uns doch, sind die Nachrichten unserer Zeit. Wir haben einige davon gelesen, ob vom Benzinpreisschock die Rede ist oder auch von der zunehmenden Kinderarmut, davon, dass die Weltwirtschaft stagniert und. Ihr kennt all die Schlagzeilen, mit denen wir in den letzten Wochen bombardiert wurden. Das Ende aller Dinge ist nahe. Es gibt wirklich einige Menschen, die behaupten, wir steuern auf den Weltuntergang zu. Dieser Satz wirkt irgendwie beängstigend, findet ihr nicht auch? Und ich frage mich, was kann man eigentlich tun angesichts der sich drohend aufbauenden Kulisse? Da gibt es zum Beispiel diejenigen unter uns Menschen in Deutschland, die mit einstimmen in die Klagelieder derer, die behaupten, es geht alles den Bach runter. Und die all die negativen Schlagzeilen in der Presse aufsaugen und damit argumentieren, eben, dass alles noch viel schlimmer wird. Und es gibt viele selbsternannte Experten, die genau wissen, wer an allem schuld ist und dass eben alles früher viel besser war. Mit solch einer Haltung findet man sich zwar in großer Gesellschaft wieder, aber Die Probleme, die werden davon nicht kleiner. Eine andere Möglichkeit ist es, einfach wegzuschauen. Nicht hinzusehen, nicht hinhören. Gar nicht erst damit befassen, was uns Angst machen könnte. Eine solche Art der Gegenwartsbewältigung hat zwar seine Vorteile, einen gewissen Schutz für mich, weil ich mich von diesen Problemen dieser Welt nicht herunterziehen lasse, aber ist das nicht alles Selbstbetrug? Ich betrüge mich selbst und die Probleme um mich herum und auch in mir werden davon auch nicht kleiner. Wirklich hilfreich sind die beiden Methoden, die ich nannte, nicht. Vielleicht hilft es uns weiter, was der Bibeltext dazu sagt, was er uns rät. Da stehen zwei Dinge. Wir haben den ersten Vers gehört, das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Also seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Und das zweite, vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe. Nanu, habe ich richtig gehört? Kann denn das wirklich eine befriedigende Antwort auf meine Frage nach dem Ende aller Dinge sein? Als Christ hätte ich doch hier mindestens erwartet, dass hier steht, nun legt doch noch schnell ein Missionsprogramm auf, dass noch viele Menschen schnell gerettet werden, bevor die Welt untergeht. Aber nichts dergleichen lesen wir. Stattdessen seid besonnen und nüchtern zum Gebet und habt euch beständig lieb. Wie passt das bloß zusammen? Auf der einen Seite dieser erschütternde Weckruf, das Ende ist herbeigekommen, und auf der anderen Seite habt euch lieb. Eine Aufforderung, die doch sowieso für uns Christen Gültigkeit besitzt, ganz egal, ob die Welt untergeht oder nicht. Und auch noch eine weitere Frage erregt meinen Widerspruch. Der Briefschreiber schrieb diesen Satz vor nahezu 2000 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Seit knapp 2000 Jahren lesen Christen in aller Welt diesen Satz, das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Ja und? Wie lange sollen wir noch darauf warten? Warum ist das bis jetzt nicht passiert, möchte man fragen. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich möchte auf keinen Fall den Weltuntergang herbeipredigen, aber ich möchte so gerne verstehen, wie das gemeint ist. Das Ende aller Dinge klingt beängstigend. Dabei ist das Ende mancher Dinge für manch einen unter uns gar nicht so schrecklich. Wie zum Beispiel bei dem Lehrer, der seinen Kindern den Weltuntergang erklärt. Er erzählt davon, der Sturm wird die Dächer wegfegen, Flüsse werden über die Ufer treten und Blitz und Donner werden über die Menschheit hereinbrechen. Darauf meldet sich einer seiner Schüler und fragt, ja, müssen wir bei dem Sauwetter dann noch in die Schule gehen? Ja, für viele Kinder war in den vergangenen Tagen das Ende des letzten Schuljahres. Und die meisten von ihnen werden über dieses Ende nicht gerade traurig sein, begannen ja damit die Ferien. Und die ganz Großen unter ihnen, die haben jetzt ihr Realschulzeugnis oder auch ihr Abitur in der Tasche. Und für die ist das endgültig. Die Schule ist endgültig zu Ende. Ein Zurück gibt es nicht mehr. Auch das Happy End eines Filmes bedrückt uns nicht. Es lässt uns davon träumen, wie es mit dem glücklichen Paar danach weitergehen mag. Alles hat ein Ende, sagt das Sprichwort. Wir können die Zeit nicht festhalten, so gerne wir das manchmal tun würden, besonders in Momenten, in denen wir so richtig glücklich sind und die Welt gerne umarmen möchten. Was wäre das schön, wenn solch ein Moment nie zu Ende gehen würde. Vielleicht sieht es anders bei einer Reise aus. Eine Reise, ein Ende einer Reise weckt vielleicht Wehmut in uns, wenn es zum Beispiel eine schöne Urlaubsreise war. Aber das Ende einer Reise kann auch Neugier oder vielleicht auch ein bisschen Angst in uns wecken, wenn es zum Beispiel an einen neuen Wohnort geht. In den meisten Fällen aber steht am Ende einer Reise ein Ziel. Ende und Ziel. Zwei Worte für ein und dieselbe Sache. Denn das Wort Telos das im griechischen Originaltext an dieser Stelle steht, die für uns mit Ende übersetzt wurde, das hat daneben noch eine zweite Bedeutung. Es kann genauso mit Ziel übersetzt werden. Und wenn man das bedenkt, dann bekommt unser Bibeltext einen ganz neuen Horizont. Dann heißt es plötzlich, das Ziel aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Ein Ziel. Da geht es nicht mehr um Angstmache. Da geht es um eine Perspektive für unsere Zukunft. Was ist das aber für ein Ziel, das den Anspruch erhebt, Ziel aller Dinge zu sein? Geht es dabei um unseren Reichtum, darum, möglichst schnell möglichst viel Besitz anzuhäufen? Geht es um unsere Karriere, darum, wie wir möglichst schnell die Karriereleiter möglichst hoch hinausklettern können? Geht es um Ruhm, um Ansehen, darum, uns ein Denkmal zu setzen, dass noch viele Menschen, noch lange nachdem wir tot sind, über uns nachdenken? Oder geht es um Sex? All diese Ziele haben in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Sie gelten als erstrebenswert. Aber sind sie es wirklich? Erstrebenswert? Der Briefschreiber unseres Bibeltextes bringt, wenn er auf das Ziel zu sprechen kommt, vor allen Dingen die Liebe ins Spiel. Und in der Tat, was wäre eine Karriere ohne Liebe zu den Mitmenschen? Es wäre eine Karriere mit dem Ellenbogen oder eine Karriere, die über Leichen geht. Oder was wäre Sex ohne Liebe? Wohl eher das Ausleben unserer Triebe, das egoistische Ausleben unserer Triebe. Ohne Liebe erreiche ich möglicherweise meine Ziele, aber um welchen Preis? Es kann sein, dass ich dann auf dem Gipfel meines Ruhms stehe, aber ganz allein bin. Die Liebe ist sehr wohl ein sehr wichtiges Mittel zum Erreichen eines Ziels. Das Ziel aber, um das es hier geht, ist mehr als Karriere oder Sex. Das Ziel ist nahe herbeigekommen. Diese Worte sind nur wenige Jahre, nachdem Jesus Christus, der Gottessohn, auf der Erde lebte und ans Kreuz ging, geschrieben worden. Und es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen dem Ziel aller Dinge und diesem Jesus. Denn Jesus war nicht nur zum Selbstzweck hier auf der Erde, nein, auch er hatte ein Ziel, eine Mission. Sein Ziel war es, einen bis dahin für uns Menschen unüberbrücklichen Graben, einen Sund zu überbrücken. Einen Sund noch viel tiefer als der Öresund zwischen Dänemark und Schweden. Seit dem Sündenfall trennte uns Menschen ein tiefer Graben von Gott. Es gab für uns Menschen keinen Weg hinüber, die andere Seite unerreichbar. Doch nun hat Jesus durch seine Liebe zu den Menschen, die ihn letztlich bis zum Tod am Kreuz führte, und durch seine Auferstehung 3 Tage später eine Brücke zu Gott geschlagen. Eine Brücke, gigantischer noch als die größte Brücke Europas, die Öresundbrücke, die seit wenigen Jahren das schwedische Malmö und das dänische Kopenhagen verbindet. Wie Schweden damit den Dänen näher gekommen ist, so ist Gott uns Menschen näher gekommen. Denn das ist das Ziel unseres Lebens, wieder bei Gott, von dem letzten Endes alles Leben ausging, wieder zurückzukehren über die Brücke der Versöhnung. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 9, steht auch der erste Vers aus unserem Bibeltext. Aber da ist das Ziel eingesetzt worden. Da steht, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Das Ende aller Dinge, das Ziel allen Lebens, es ist bei Gott zu finden. Das Reich Gottes. Und es ist alles andere als beängstigend. Warum aber ist das Leben bei Gott das höchst erstrebenswerte Ziel für uns Menschen? Kann denn ein Leben bei Gott aufregender, spannender sein als eine tolle Karriere? Der Schlüssel zur Beantwortung dieser Frage liegt auch in unserem Bibeltext. Dann lesen wir weiter, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Die Liebe deckt der Sündenmenge, oder um es etwas neudeutscher auszudrücken, die Liebe Gottes deckt unsere Schuld zu. Sie befreit uns von unserer Schuldenlast, vergibt uns, lässt uns ein neues Leben beginnen. Das heißt doch, Gott nimmt uns unsere Lasten ab und reinigt unser Herzen, wenn wir das wollen. Wenn ich mein Leben bestimmen lasse von der Sucht nach eigenem Reichtum, von dem Wunsch nach Befriedigung meiner Triebe, von schillernden Äußerlichkeiten, dann bleibt das Innere, meine Seele, nicht selten auf der Strecke. Ich kann es in unserer Gesellschaft zu großem Ruhm und Ansehen bringen, aber dabei tief in meinem Herzen unglücklich bleiben. Wenn Gott aber in mein Leben einzieht, dann ist das anders. Da geht es ums Eingemachte, um das, was mich tief in meinem Inneren bedrückt. Vielleicht sind diese Probleme schon lange verschüttet und ich weiß gar nicht mehr, woher sie gekommen sind, was die Ursache war. Und genau dort will Gott beginnen aufzuräumen, dort, wo es am nötigsten ist. Er will dich befreien von deinen Lasten, von deinem Kummer, von all dem, weswegen du dich schämst. Gott nimmt uns unsere Lasten ab, damit wir unseren Blick von uns weg auf ihn lenken und auf andere Mitmenschen. Er befähigt uns, unsere Mitmenschen zu lieben. Und das nicht nur so nebenbei, sondern beständig. Habt untereinander beständige Liebe, so haben wir vorhin gelesen. Diese Liebe ist keine Gelegenheitsware, kein Saisonangebot im Sommerschlussverkauf. Nein, die Liebe Gottes ist von Dauer, sie ist verlässlich. Und so sollen wir auch unsere Mitmenschen lieben. Unser Text nennt dafür ein paar praktische Beispiele. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren, und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen gepriesen werde, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Das ist der wohl entscheidende Unterschied zu allen irdischen Zielen. Nicht ich stehe im Mittelpunkt meines Lebens, sondern Gott. Das klingt im ersten Moment ein wenig nach Marionette, ist es aber nicht. Ja, es stimmt. Gott will in uns wohnen. Unser Herz soll vom Geist Gottes erfüllt sein. Das heißt aber nicht, dass Gott mich zu einem willenlosen Geschöpf verkümmern lassen will. Er gab den Menschen die Fähigkeit, selbst zu denken und zu entscheiden. Gott will in uns wohnen, aber er zwingt uns nicht dazu. Gottes Ziel für uns ist eine Anstellung im Reich Gottes. Okay, und wann soll das beginnen, die Karriere im Reich Gottes? Vielleicht im Jenseits, nach unserem Tod? Ist das also ein Vertrösten auf später? Weit gefehlt, denn das Reich Gottes beginnt nicht erst im Jenseits. Im Markus-Evangelium im ersten Kapitel ruft Johannes der Täufer aus, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Er sagt nicht, irgendwann später, wenn du tot bist, wird das Reich Gottes für dich anbrechen. Nein, er sagt, jetzt, heute ist die Zeit, das Reich Gottes hat begonnen. Das Ziel aller Dinge, das Reich Gottes, es ist nicht nur nahe, es ist schon da. Und jeder Mensch, der sein Herz öffnet für Gott, für seine Liebe, für seine Vergebung, wird ein Mitarbeiter im Reich Gottes. Eine Aufgabe eines solchen Mitarbeiters ist ganz einfach formuliert. Liebe deinen Mitmenschen. Habt euch beständig lieb. Es ist die Liebe Gottes, die uns von unserer Schuld freispricht, die wir weitertragen sollen. Das ist nicht immer leicht, je nachdem, welchem Menschen ich begegne, wen ich gerade lieben soll. Es gibt Menschen, bei denen wird mir's warm ums Herz. da fällt es mir nicht schwer, sie zu lieben. Aber daneben gibt es auch Menschen, denen ich lieber aus dem Weg gehe. Und dann setzt mich eine solche Aufforderung, auch diese Menschen zu lieben, ein bisschen unter Druck. Wie gut, dass es für Angestellte im Reich Gottes auch noch eine zweite Aufgabe gibt. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Klar, das Gebet, die Online-Verbindung zu Gott, das Skype-Programm für Christen. Zeit für eine Lagebesprechung mit Gott. Da kann ich all meine Probleme mit mir und meinen Mitmenschen anbringen und neu gestärkt wieder in meinen Alltag zurückkehren. Nun beschreibt der Briefschreiber auch noch, wie wir in das Gebet hineingehen sollen, mit zwei Worten. Er schreibt, seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Besonnenheit. Was ist darunter zu verstehen? Besonnenheit ist laut Wikipedia das Gegenteil von Impulsivität und bezeichnet die überlegte, selbstbeherrschte Gelassenheit, die besonders auch in schwierigen und heiklen Situationen den Verstand die Oberhand behalten lässt, um vorschnelle und unüberlegte Entscheidungen oder Taten zu vermeiden. Wir sollen also unseren Verstand nicht abschalten, wenn wir ins Gebet gehen. Übrigens trifft das auch zu im Hinblick auf die von den Medien präsentierten schlechten Nachrichten. Auch dort sollen wir nicht alles als bare Münze annehmen, sondern unseren kritischen Sachverstand walten lassen. Ein Beispiel, das ist schon ein paar Jahrzehnte her, in den 70er Jahren wurde im tschechischen Erzgebirge ein Braunkohlekraftwerk errichtet und damit begann auf dem Erzgebirgskamm ein großes Baumsterben. Und viele sahen schon das Ende des Erzgebirgswaldes auf sich zukommen, aber einer nicht, ein Mann, der gerne im Erzgebirge wanderte, der wollte es genauer wissen. Der war viel unterwegs und er machte eine verblüffende Entdeckung. Er sagte, überall dort, wo Bäume abgestorben waren, war Raum für neue Pflanzen, die es da noch nie gab. Er sah also nicht das Ende, er sah eine Veränderung. Übrigens ist auch die Lüneburger Heide auf diese Art und Weise entstanden, die heute bewundert wird, ist durch große Waldbrände entstanden. Die Zeitschrift Focus titelte vor kurzem, werden Sie Zukunftsoptimist. Das heißt, lasst euch nicht verrückt machen vor den negativen Schlagzeilen, sondern schaltet euren Verstand ein und seid offen für Veränderungen. So soll unsere Haltung zum Gebet geprägt sein, besonnen, aber auch nüchtern. Nüchtern heißt nun nicht, dass wir mit knurrendem Magen und durstig beten sollen. Nein, Nüchternheit ist hier das Gegenteil von Euphorie. Das heißt für mich, Mensch, bleib auf dem Teppich. Bleib du selbst, wenn du betest. Mach dir und Gott nichts vor. Du musst keinen guten Eindruck machen vor Gott. Du sollst nur eins, ehrlich sein, zu dir und zu Gott. Nüchternheit und Besonnenheit, zwei Eigenschaften, mit denen der Briefschreiber unsere Haltung zum Gebet beschreibt. Sie sind auch deswegen wichtig, weil das Gebet eine so wertvolle Zeit ist. Es ist mehr als die Zeit zwischen ins Bett gehen und die Nachttischlampe ausschalten. Menschen sind heute sehr gefordert. Oftmals jagt ein Termin den anderen. Es ist daher gar nicht so selbstverständlich, dass wir Zeit zum Gebet haben. Wir müssen uns diese Zeit bewusst nehmen und diese Zeit als wertvoll begreifen. Gebet ist mehr als eine religiöse Pflichtübung. Und wichtig ist, dass wir besonnen ins Gebet mit Gott gehen, uns besinnen, zur Ruhe kommen und unseren Verstand einschalten. Gott hat uns nämlich mit einem Verstand ausgestattet und wir sollen den gebrauchen, auch zum Gebet. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Ich möchte zusammenfassen. Das Ende aller Dinge ist kein Weltuntergangsszenario, sondern ein Ziel, das Reich Gottes. Das Reich Gottes beginnt für dich nicht erst nach dem Tod, sondern in dem Augenblick, wo du dich oder wo du dein Herz für Gott öffnest. Gottes Liebe befreit dich von all deinen seelischen Lasten, wenn du dies zulässt. Als Mitarbeiter im Reich Gottes haben wir die Aufgabe, diese Liebe Gottes an unsere Mitmenschen weiterzugeben. Dabei sind wir nicht auf uns allein gestellt, sondern können jederzeit im Gebet mit Gott Verbindung aufnehmen. Das soll besonnen und nüchtern geschehen. Und das wollen wir jetzt auch tun, wenn wir eine Gebetsgemeinschaft halten. Ich möchte euch ermutigen, an dieser Gebetsgemeinschaft teilzunehmen, ob im Stillen oder laut. Wir wollen miteinander beten.